Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lütkehaus. Hallo, herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Urs Schnellmann und wir sprechen über das Nestmodell. Hallo, Herr Schnellmann, schön, dass Sie da sind.
Ja, danke für die Einladung, freut mich auch.
Sehr gern. Möchten Sie sich kurz vorstellen?
Ja, ich bin Urs Schnellmann, ich komme aus der Schweiz. Ich bin Journalist, ich bin 57. Ich muss immer so ein bisschen überlegen. Ja, ich bin Vater von drei Kindern, drei wundervollen Kindern. Wir sind getrennt seit, auch da muss ich immer überlegen, glaube mittlerweile 8 Jahre. Und wir leben das Nestmodell.
Und das ist einer der Gründe, warum Sie hier sind. Ich habe ja schon Ihre ehemalige Frau und eine Ihrer Töchter, die älteste, kennengelernt und habe schon so ein bisschen was von denen gehört, aber bin natürlich sehr gespannt, was Sie aus Vatersicht erzählen. Wie alt waren denn Ihre Kinder, als Sie sich getrennt haben?
Die waren, jetzt muss ich kurz überlegen, der Raul, der war noch in der Primarschule, sagen wir 8 Jahre, der ist jetzt 17, der war 9. 8 oder 9 und ja, dann 10 und 11, 12, so in diesem Bereich. Das war ja so eine längere Phase, wo es ein bisschen hin und her ging, aber ja, das war so, es war in dieser Zeit.
Genau, Ihre Tochter, mit der ich auch schon gesprochen habe, die hat gesagt, sie war 12 und ist die Älteste.
Ja, das haut ja hin, super, dann habe ich nicht so falsch gerechnet.
haben Sie sehr gut hinbekommen. Als bei Ihnen damals die Trennung im Raum stand, und die Frage, wie geht's jetzt weiter mit uns als Familie? Über welche Umgangsmodelle haben Sie da nachgedacht und vielleicht auch diskutiert, Sie und Ihre damalige Frau?
Ja, das war für mich was einfach immer klar. Die Trennung kam von ihr aus. Und für mich war es ein Riesenschock. Ich hätte das nicht irgendwie erwartet. Im Nachhinein natürlich schon, wenn ich alles irgendwie Revue passieren lasse. Da war nicht sicher nicht alles gut, aber für mich kam es ziemlich überraschend. Ich weiß noch, wir lagen, glaube ich, im Bett, als sie das irgendwie zum ersten Mal erwähnt hat, ob ich mir vorstellen kann, immer nur mit der gleichen Frau zusammen zu sein. Und dann kam sie immer mehr und mehr. Und ja, meine erste Reaktion war, okay, ich war total gekränkt, aber ich bleibe. Ich bleibe da, ich bin 50% Vater und ich bleibe 50% Vater. Dazu habe ich Ja gesagt und ich gehe nicht weg. Es war vielleicht ein bisschen stur, wenn du weg willst, kannst du weggehen. Ich will das aber auch nicht, aber ich gehe nicht weg. Ich habe Ja gesagt zu dieser Familie und ich bleibe. Das war für mich nie irgendwie verhandelbar.
War für Sie selbstverständlich. Sie hatten damals in einem Haus gewohnt, in dem Sie heute noch als Familie leben, eben im Nestmodell. Und da war Ihnen klar, ich bleibe und ich bleibe auch Vater und im Alltag meiner Kinder involviert. Dann haben Sie gar keine anderen Modelle ausprobiert, sondern kamen relativ schnell zum Nestmodell. Ich erkläre kurz für diejenigen, die uns zuhören, die das Nestmodell vielleicht noch nicht kennen. Da gibt es eine Familienwohnung, meistens die ehemals gemeinsame Familienwohnung oder Haus. Die Kinder leben dort und müssen sich nicht bewegen, das ist auch der Vorteil. Und die Eltern kommen und gehen, die kommen zum Umgang und gehen dann wieder und dann kommt der andere Elternteil. Also man lebt noch unter einem Dach, aber zeitversetzt als Eltern. Und das Modell haben Sie damals gewählt. Warum eigentlich? Was sprach damals aus Ihrer Sicht dafür, im Nestmodell zu leben? Sie hätten ja auch hälftig Vater sein können in einem Wechselmodell mit 2 Residenzen.
Ja, weil für mich ist wie klar, wenn die Eltern ein Problem haben, dann ist es nicht das Problem der Kinder. Und wir haben Ja gesagt zu Familie und Familie ist nicht die Partnerschaft. Familie ist, Familie ist Familie und Familie bleibt Familie. Und das war für mich auch immer klar. Also für mich war klar, wenn wir Probleme miteinander haben, dann sollen die Kinder da möglichst raus sein, also rausgelassen werden aus diesen Diskussionen. Und wenn wir das andere Modell gewählt hätten, dann würde es ja heißen, dass die Kinder hin und her müssen. Und das, ja, das war für mich überhaupt nie eine Diskussion, weil die sollen es gut haben und die sollen nicht gestört werden oder belastet werden durchs Ganze. Klar werden sie belastet, emotional und so weiter, aber dass die nicht noch mehr Belastungen haben. Und für mich war auch so im Nachhinein, muss ich sagen, das Wichtigste ist ja, dass die Mutter meiner Kinder, wenn ich als Mann eine Frau habe und die wird die Mutter meiner Kinder, dass dass ich auch sicher sein kann, dass sie das bleibt und dass wir zusammen ein Projekt haben. Und Familie ist ein Projekt. Und das haben wir zusammen. Und da haben wir auch so eine Art einen Vertrag ja gemacht. Nicht schriftlich natürlich, aber ja, wir haben ja gesagt zur Familie. Wir haben da was aufgebaut. Und dann war für mich immer klar, das bleibt. Und da sie gehören Vater und Mutter dazu. Und das ist eine andere Ebene als die Liebesbeziehung.
Das ist ja das Motto meines Podcasts, Familien bleiben auch nach der Trennung, auch wenn die Eltern kein Liebespaar mehr sind, versuchen, geht nicht immer, weiß ich natürlich, die Familie zu erhalten. Und für sie gehörte dazu auch ein Zuhause. Und sie wollten, dass für ihre Kinder sich so wenig ändert wie möglich, also dass die da weiterhin leben können, wo sie leben und beide Eltern im Alltag integriert haben und mit denen genauso viel Zeit verbringen und genauso viel Verantwortlichkeit durch die Eltern erleben. Und das war für sie im Vordergrund. Und ich könnte mir vorstellen, so direkt nach einer doch überraschenden Trennung war das nicht immer einfach. Was war denn anfangs für Sie am Nestmodell, aber auch generell an der Zeit nach der Trennung besonders herausfordernd?
Also für mich war sicher so meine persönliche Verletzung, aber das hat ja mit mir zu tun und da wirklich auch hinzuschauen. Ich habe da verschiedene Seminare gemacht, ich habe da Männerseminare gemacht, wo andere Männer waren, die ähnliche Themen hatten. Ich habe da sehr, sehr viel mich auch mit Freunden ausgetauscht und es ging schon auch darum zu sehen, Urs, was ist dein Anteil? Also kannst du einfach nicht sagen, ich bin Opfer, die Frau hat mich verlassen, sie ist so böse. Ja klar, man ist wütend und man ist total sauer am Anfang und enttäuscht und irgendwie auch machtlos. Aber für mich war immer und ist es heute noch so ein Motto, ich bin Schöpfer meines Lebens oder ich gestalte mein Leben und ich bin nicht Opfer. Und das Glas ist nicht halb leer, sondern es ist halb voll. Und da ist ganz viel auch noch drin. Und ich versuche halt auch immer die Dinge zu sehen, die gut sind und den Fokus darauf zu richten. Im Nachhinein sagen, was wir jetzt gemacht haben, ich meine, wir sind alle dran gewachsen. Also Coco, die Mutter, ich, die Kinder, wir haben alle so viel gelernt. Und das Schönste war kürzlich mal am Essen oder etwas vom Schönsten, als meine Tochter gesagt hat, weißt du, die haben immer gesagt, wir seien eine komische Familie, da kommt niemand raus in diesem Haus, wie viele Leute da ein- und ausgehen. Aber ich muss sagen, die anderen Familien, die sind viel komischer als wir. Bei uns ist es einfach ausgesprochen und wir wissen, was Sache ist und wo es Probleme gab, wo es Probleme gibt, aber wir sind offen und ehrlich zueinander. Und jeder spricht das aus. Und das ist auch das, was ich als Vater meinen Kindern weitergeben will und auch vorleben will.
Gerade in so einer Phase der Veränderung ist es für Kinder natürlich sehr wertvoll zu wissen, ich kann meine Eltern ansprechen, wenn es mir nicht gut geht, auch wenn ich wütend bin. Kinder können ja auch wütend sein, dass die Eltern sich trennen und dennoch wissen, da ist jemand, den ich ansprechen kann, auch wenn der gerade oder die gerade eigene Sorgen hat. Also da scheinen sie immer in der Verbindung und im Gespräch mit ihren Kindern geblieben zu sein und auch mit ihrer dann später Ex-Frau, weil sie ja ganz viele Dinge besprechen mussten, nehme ich mal an, als klar war, wir machen das Nestmodell. Was haben Sie denn da vorab geregelt oder vereinbart?
Ja, also so ganz simpel wäre, welche Tage zu Hause ist im Nest, wer wann wie weg ist. Es ging darum, ein zweites Zuhause zu finden. Also bei mir war es jetzt ein WG-Zimmer. Coco hatte zuerst auch ein WG-Zimmer. Irgendwo einen Platz einzurichten, wo es einem wohl ist. Es ging dann irgendwann mal auch darum, wer lebt wo. Also das Bett teilen ist ja dann irgendwann schwierig. Du bist getrennt, also schläfst du ja auch nicht mehr im gleichen Bett. Also da ging es schon auch um Platz, dass jeder sein Zimmer hat, dass jeder irgendwie eine Türe hat, die er zuschließen kann, dass jeder seine Sachen da haben kann im Haus und so ein zweites Zuhause noch hat. Bei mir waren es sehr oft WGs, teilweise 7er-WGs mit ganz vielen Leuten, weil ich so ein Familienmensch bin und ich liebe das. Und ich muss auch sagen, das war irgendwann, am Anfang war es schwer, ja. Am Anfang war es immer brutal. Ich sitze mal auf meinem Fahrrad, ich fahre weg, ich gehe 3 Tage weg von den Kindern, so, oh, und es tut so weh und es ist so schlimm. Aber nachher irgendwann habe ich es schätzen gelernt. Da habe ich wie Leben A und Leben B. Da war ich mit ganz vielen Leuten auch zusammen in dieser WG und da war ab und zu Party, da waren tiefe Gespräche, da waren Da war wie einfach noch wie eine andere Art von Familie. Und das hat mir auch geholfen immer wieder, hat mich auch immer wieder gestützt, wenn es schwierig war und ja.
Da konnten sie auch die kinderfreie Zeit lernen zu genießen. Das fällt ja vielen Eltern nach einer Trennung schwer, weil man ja davor mehr oder weniger immer mit den Kindern zusammen ist und plötzlich ist man so 3 Tage oder eine Woche komplett ohne und dann wieder nur mit. Und das erlebe ich oft als Zeichen, dass man im neuen Leben angekommen ist, wenn man diese kinderfreie Zeit auch genießen kann und bei ihnen dann auch mit anderen Menschen, das Zusammenleben mit anderen Menschen.
Genau, das war mir total wichtig, dass ich das habe und dass ich mich aber auch dann wie immer wieder freue auf die Kinder und dass die Kinder dann irgendwann mitbekommen, der Papa, der hat doch ein WG-Zimmer, die fanden mich teilweise dann ein bisschen schräger Vogel, wenn ich da erzählt habe, was da alles, wie wir da leben und was ich da alles mache. Ja, das war schon eine schwierige Zeit. Ich bin auch sehr dankbar meinem Arbeitgeber gegenüber. Dem habe ich dann alles erzählt. Die Offenheit war auch so wichtig. Ich habe mich immer so geschämt zu sagen, hey, ich bin getrennt und wir waren so Traumpaar, Traumfamilie und so und jetzt bist du gescheitert und ich konnte das kaum aussprechen. Das war für mich echt ein schwieriger Prozess. Da, aber als ich mich dann auch irgendwie da geöffnet habe, da habe ich gemerkt, ganz viele Leute sind gekommen. Hey, ihr macht das super und übrigens bei uns auch. Bei uns gibt's auch Probleme. Und was meinst du? Was findest du? Und da hat sich so eine Welt geöffnet, weil wir uns auch geöffnet haben und gesagt haben, hey, wir sind und bleiben eine Familie und wir sind kein Paar mehr. Und das ist okay so. Und wir müssen uns nicht verstecken, wir müssen uns nicht schämen und wir lieben uns als Familie alle trotzdem.
Ja, und sie haben einen guten Weg gefunden als Familie nach der Trennung. Und deswegen ist es für mich auch so interessant zu erfahren, wie sich das entwickelt hat. Jetzt haben sie am Anfang Nestmodell ein paar Dinge geregelt. Was kam denn später auf? Also nachdem das Nestmodell schon so im Alltag etabliert war, was kam denn da noch für Fragen auf oder auch Diskussionen, wo sie merkten, ah, da brauchen wir neue Regeln oder andere Regeln?
Ja, das war halt diese Partnergeschichten. Ich war der, weil ich ja quasi in Anführungszeichen der Verlassene war. Ich fühle mich zwar jetzt nicht mehr so, aber das war so in dieser Wutphase, da war ich so, es kommt mir keiner über diese Grenze vom Haus. Wenn da ein Typ irgendwie seinen Fuß drüber setzt, dann das will ich nicht und es geht gar nicht. Und die Kinder haben da quasi mit denen oder bei denen nichts verloren und die sollen sich da gefälligst raushalten. Und das waren schon Diskussionen. Und Coco, die hatte zuerst einen Freund und da, das war für mich schon schwierig. Habe ich gedacht, ah, nee, das, ja. Das war wirklich eine schwierige Phase. Ich hatte später eine Freundin längere Zeit, habe ich auch gemerkt, wow, das ist auch so. Ich wollte die dann, also meine erste Freundin wollte ich gar nicht ins Haus nehmen. Für meine nächste Freundin war es dann wie schwierig, weil da kommst du ins Haus rein und da hängen die Familienfotos, ist alles noch da, als ob nichts passiert wäre. Und das ist schon, glaube ich, für eine Partnerin, wir haben oft so Diskussionen, schwierig, da kommst du rein in dieses Haus und denkst, ich gehöre da nicht dazu irgendwie. Und obwohl die Kinder ja offen waren und für die war es überhaupt irgendwie gar kein Problem. Weil die wussten ja, dass Mami bleibt Mami, Papi bleibt Papi und das andere sind einfach Partnerin oder Partner. Ich glaube, das ist viel für beide Seiten einfach wirklich herausfordernd.
Das ist herausfordernd generell. Ich habe ganz viele Folgen zu Patchwork und neue Partnerschaften und diesen ganzen Anpassungen der Kinder, aber auch der neuen PartnerInnen aufgenommen. Sie leben das Nestmodell ja seit 8 Jahren zwischenzeitlich. Ihre ehemalige Frau hat dazu auch ein Buch geschrieben. So kamen wir alle überhaupt in den Kontakt. Und ich habe einige Paare in meiner Mediationspraxis, die Nestmodell leben, die wenigsten aber so lange. Bei den meisten ist es eine Übergangslösung, die oft damit endet, dass neue Partnerschaften ins Leben kommen, weil die das schwierig finden, dieses Hin- und Hergewechsle und dieses doch noch unter einem Dach wohnen oder wenn natürlich neue Kinder dazukommen. Warum ist für Sie auch heute das Nestmodell noch das für Sie und Ihre Familie passende Umgangsmodell, Lebensmodell?
Weil, ich komme immer wieder mit ihrem Thema, weil Familie Familie ist und Familie Familie bleibt. Und ich habe auch gesagt, jetzt es sieht so aus, zuerst wollte Kokos Haus übernehmen, jetzt übernehme ich es dann irgendwann. Aber es ist auch klar, das ist ein Familienhaus und das soll ein Familienhaus bleiben. Und später sollen die Kinder oder irgendjemand von den Kindern kann das übernehmen, wenn er will. Meine Schwägerin, die wohnt gleich gegenüber, da gehen alle ein und aus. Meine Tochter hat jetzt geheiratet, die 21-Jährige, ist übrigens total witzig, dass die geheiratet hat mit 21. Klar, ihr Freund ist aus Brasilien, ihr Mann, und deshalb ging es gar nicht anders. Aber also wegen der Arbeitsbewilligung und so. Und die wohnen jetzt auch bei uns. Und da fällt mir jetzt gerade noch eine Geschichte ein, die ist irgendwie, die sowas von auf den Punkt bringt, wie wir leben. Ich habe dann eine Ansprache dann gehabt mit Coco zusammen, das Buch vom Karin Gibran. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, Ehe. Da gibt es da dieses Gedicht drin oder diesen Vers. Zwei Bäume, die stehen nebeneinander und jeder braucht seine Wurzel und seinen Platz. Und ich habe das auf Deutsch und Englisch gekauft und habe dann Coco gesagt, als wir da saßen, habe gesagt, weißt du was, ich lese auf Deutsch und du liest auf Englisch, damit der Schwiegersohn versteht. Haben wir das zusammen gelesen, da vorne und so. Es ist das durch und ich schaue Coco an und sage, du, irgendwie schon komisch, hä? Wir zwei stehen da vorne und geben Tipps für Ehe. Und dann gab es ein Riesengelächter, und aber so ein erleichtertes Gelächter. Und dann kam die Franka nach vorne und sagte, Papi, Mami, genau wegen euch heirate ich. Weil ich weiß, es ist nicht immer alles rosig und schön, aber man kann es schaffen, wenn man zusammen ein Projekt hat. Und bei uns ist jetzt die Familie, wir stehen das durch. In guten und in schlechten Zeiten. Und das war so rührend, da kamen nachher Jungs von meinem jüngsten Sohn, 16-Jährige, kamen zu uns und haben uns gesagt, es war so schön, wir hatten Tränen in den Augen. Und ich glaube, das ist das Ding, dass einfach dieses Familienhaus, und so wollen wir das auch weiter behalten, dass der Schwiegersohn, die werden irgendwann eine Wohnung finden, klar, der wohnt jetzt einfach auch da. Tönt vielleicht ein bisschen hippie-mäßig das Ganze, aber es ist so, ja, es ist wirklich, ich glaube, es ist wirklich ein Nest. Es ist warm da, es ist irgendwie Geborgenheit da und es ist so ein Nachhausekommen für alle.
Zu
Und man
Hause.
fliegt aber auch wieder aus,
Ja.
ja.
Ich dachte auch eben, wo Sie sagten, wir standen da gemeinsam zusammen, meine ehemalige Frau, die Mutter der Kinder oder die Mutter der Braut auch und ich. Da dachte ich schon, das zeigt schon ganz viel. Ich erfahre von vielen Familien nach der Trennung, dass da es nicht mehr möglich ist, gemeinsam bei einer Familienfeier aufzutauchen. Also das zeigt ja auch schon, dass sie ganz viel sehr gut hinbekommen haben, was bestimmt nicht immer einfach war und auch oft bestimmt hieß, ein paar Dinge zur Seite zu schieben und den Fokus eben auf den Erhalt der Familie zu lenken. Und ihre Tochter hat mir auch gesagt, dass sie, das passt zu dem, was sie eben erzählen, das war ja die Tochter, die jetzt geheiratet hat, das wusste ich nicht, dass sie auch Vorbild waren, dass ihre Eltern auch für sie Vorbild sind, wie man im Leben Veränderungen hinbekommt, wie man schwierige Situationen überwindet und gute Lösungen findet gemeinsam. Und das ist doch ein Riesenkompliment. Und dass sie jetzt heiratet, zeigt ja auch, dass sie da Mut mitgenommen hat und weiß, man kann das hinbekommen, auch wenn man sie vielleicht mal irgendwann trennen sollte.
Ja, ich sag auch immer, wenn du den Kindern, man denen alle Probleme auch wegnimmt, was, das Leben nimmt ja meistens andere Wege, als man das plant. Das ist ja irgendwie spannend daran. Dann nimmt man denen auch irgendwas weg, weil Erfahrungen werden auf jeden Fall kommen. Und unsere Kinder haben vielleicht eine schmerzhafte Erfahrung schon früher gemacht, aber sie haben auch sehr viel Stärke dadurch gewonnen und auch Zuversicht und Mut und auch vielleicht so eine gewisse Gelassenheit. Es geht nicht alles unter, wenn es mal knapp. Und ich glaube, das konnten wir denen weitergeben und geben wir denen auch weiter. Und ja, ich glaube, da ist das Nestmodell schon gut dafür, weil du läufst nicht einfach weg und bist weg,
Kannst
sondern
dich,
es ist ein Prozess, der geht immer weiter. Und ich glaube auch, also finde ich extrem wichtig, dass jeder seinen Prozess macht, dass ihn die Kinder machen und ich frage mich auch immer bei Paartherapien, wenn man in eine Paartherapie geht. Ich meine, jeder soll noch selber in eine Therapie gehen oder in Coaching, weil ich kann mich ändern, ich kann mal bei mir hinschauen, aber den anderen, den kann ich nicht ändern. Ich kann vorleben, ich kann vorgehen, ich kann das, was ich mir wünsche, kann ich vorleben. Auch den Kindern kann ich das zeigen und dann nehmen sie es auf. Aber wenn ich irgendwas predige und anders handle, dann merkt man das.
Vor allem Kinder merken so eine Inkongruenz, das glaube ich auch. Und beim Nestmodell ist eben diese, eine der Herausforderungen, dieses unter einem Dach immer noch leben und man kann sich schwerer ausweichen, man muss noch mehr besprechen, Alltagsdinge schon, wer kauft ein, wer macht dies, wer macht das. Und wenn man da immer noch sehr mit der Trennung zu tun hat, glaube ich, ist es schon sehr herausfordernd. Man zieht sich wahrscheinlich, zumindest wenn die Kinder kleiner sind, noch bei den Übergaben und vieles mehr. Und mir sagen fast alle Expertinnen und Experten, mit denen ich spreche, dass Menschen, wenn die Trennung sehr schwer war und die darf sehr schwer sein, das ist ein riesen Lebenseinschnitt, dass sie sich dann Unterstützung suchen sollen, um einen Blick auf die Kinder zu haben, um selbst stärker zu werden, auch Eltern sein zu können, auch einfach wieder im Leben gut Fuß zu fassen, aber auch den Blick auf die Kinder haben und nicht zu sehr noch mit der Trennung und dem Schmerz beschäftigt sind und dadurch vielleicht nicht in der Lage sind, gute Lösungen zu finden, weil es eben sehr herausfordernd sein kann. Und das scheint Ihnen wirklich gelungen zu sein. Ich würde noch mal gern was ganz Banales in Anführungszeichen fragen, obwohl es jetzt schon so schön sinnhaft ist. Viele sagen, Nestmodell ist nur was für Reiche, weil man braucht drei Häuser, drei Wohnungen. Wie haben Sie das gehandhabt? Sie müssen keine Zahlen nennen, aber wie haben Sie so diesen finanziellen Prozess als Familie hinbekommen?
Ich denke, reich sein muss man nicht. Also ein WG-Zimmer ist total günstig. Also ja. Und klar, es ist gut, wenn ich mir jetzt vorstelle, wir hätten wenn drei Kinder da sind, zwei, keine Ahnung, Fünfzimmerwohnungen oder so. Das wäre viel teurer, als wenn jeder noch ein eigenes WG-Zimmer hat. Klar, es ist herausfordernd. Wir kommen wieder zu Partnerschaften und so weiter. Ja, das ist halt dann halt schwierig, wenn meine Partnerin, wenn ich die WG mitgenommen habe und die war sehr generationenübergreifend und da unten Party war im Keller. Das ist gewöhnungsbedürftig, aber es ist auch ein Reichtum, der da ist. Aber ich glaube, rein wirklich von den Zahlen her finanziell bin ich überzeugt, das ist nicht teurer. Und überhaupt, wenn man in einer WG ist, in so einer schwierigen Zeit, dann kriegt man da auch Unterstützung. Da kriegt man Unterstützung von anderen Menschen und das ist dann wieder fast unbezahlbar, wenn man in einer guten WG zu leben. Auch mit mir einen Männerseminar, die ich gemacht habe. All diese Männerfreundschaften, die Leute, die da sind, wo ich mich wirklich öffnen kann, die öffnen sich. Das ist unbezahlbar. Ja. Und das entsteht halt, glaube ich, schon auch, je offener man dann in die Welt geht.
Und was
das
bei
ist
Ihnen
eine ja, Frage von Franken, Euro oder was auch immer.
Ja. Was bei Ihnen ja auch ist, Sie haben ja, das Haus gehört Ihnen ja, vermute ich mal, und das erlebe ich ganz oft. Ich bin ja in Berlin, hier haben viele in den letzten Jahren sich Eigentumswohnungen gekauft, manche auch Häuser, und keiner kann den anderen ausbezahlen. Und es ist dann oft so schade, dass es dann verkauft werden muss, weil man es nicht anders geregelt bekommt. Und ich hatte schon einige, die dann auch, keiner wollte so wirklich aufgeben und dann sich fürs Nestmodell entschieden haben, weil dadurch kann auch die Immobilie erhalten bleiben und eben entweder bei den neuen PartnerInnen wohnen oder eben auch günstige Unterkünfte gefunden haben. Vielleicht noch jetzt so gegen Ende die Frage, wie hat sich denn der Alltag in der WG, wollte ich schon sagen, im Nest geändert, dadurch, dass einfach auch die Kinder größer wurden? Haben Sie zum Beispiel die Intervalle vergrößert, also die Wechselintervalle auf Wochenwechsel oder wie gehen Sie damit um, dass die Kinder ja auch unabhängiger werden und mehr ihr eigenes Leben leben, heiraten sogar?
Ja, ich glaube, das hat, ja, wir hatten früher immer so einen Plan. Wo wir eingeschrieben haben, Wochenenden aufgeteilt, Sonntag, Montag, Dienstag war Coco da, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Wochenende aufgeteilt. Und jetzt hat sich das so ergeben, wenn wir mal jetzt halt nicht, jemand nicht da ist oder nicht kann am Wochenende, dann macht das nichts. Oder dann kommt man halt spät nach Hause. Oder wenn halt mal beide da sind am Sonntagabend, egal, dann sitzen wir die ganze Familie am Tisch, inklusive Schwiegersohn, und dann ist es einfach ein schöner Abend. Schön. Aber ich meine, das ist ja wie weg. Also im Prinzip würde ich sagen, ist das so wie so eine Groß-WG jetzt. Und ja klar, wenn ich Leuten erzähle, dass unser Schwiegersohn bei uns lebt, die sagen, das könnte ich nie, dann kommst du in die Küche am Morgen und dann ist er da und da sitzt einer. Aber ich glaube, das fällt uns auch einfacher, weil wir halt immer diese Flexibilität hatten. Und ja, jetzt ist es so, es ist einfach so eine Großwege, wo jetzt, wo wir sprechen, sitze ich im Haus der Schwiegereltern und das ist einfach so. Die Schwägerin ist nebenan, meine Schwester ist da. Es ist alles einfach so durchlässig. Und
Große
es bleibt
Familie.
durchlässig. Ja, genau. Und Familie ist eben mehr. Coco hat immer gesagt, in Afrika oder so sagt man, ein Kind wird großgezogen vom ganzen Dorf oder eben so. Kenn den Spruch nicht genau. Aber
Ja.
die sind jetzt keine Kinder mehr, aber es ist wirklich so ein Nest, das für alle offen ist. Wenn wir teilweise nicht da sind, dann hat unser Sohn, macht dann halt Samstagabends irgendwelche Partys. Da sind auch irgendwie 10, 12 Leute da, ein Feuer im Garten und dann sind halt die da. Und es
Schön.
ist allen klar, wenn jemand hier schlafen will, dann soll er hier schlafen. Wir haben ja genug Platz.
Sehr schön,
Auch
richtig
Gästezimmer und so. Es ist so, ja,
offenes
wirklich so
Haus.
großwegig, offenes Haus, Haus der Begegnung.
Wie schön, wie schön. Was würden Sie zum Abschluss noch kurz den anderen Eltern, die über Nestmodell nachdenken, mitgeben wollen, was sie beachten sollten, was sie rechtzeitig besprechen könnten?
Immer im Kontakt sein. Wenn Wut aufkommt, schau zuerst bei dir selber. Denk an die Kinder. Und ja, es geht alles irgendwie immer weiter. Und wenn es mal schlimm ist, geht auch das vorbei. Also von dem her dranbleiben und ja, wie soll ich sagen, einfach nicht Brücken hinter sich abbrechen. Weil vielleicht braucht man die irgendwann wieder. Nur in der Wut irgendwie ein paar Brücken zu sprengen und ein paar Dinge kaputt zu machen, es lohnt sich nicht. Drei, viermal atmen, bevor man spricht vielleicht. Oder ein bisschen spazieren gehen und zum guten Freund gehen und sich da aussprechen. Und dann nicht immer sofort entscheiden, wenn es ein bisschen Zeit braucht, die Zeit sich nehmen.
Ja.
Und das tönt jetzt ein bisschen esoterisch auch. Immer wieder aufs Herz hören.
Wunderbare Schlussworte. Ja, Sie können noch was ergänzen. Sie.
Ja, und sich von diesem Hollywood-Gedanken vielleicht halt auch irgendwie entfernen. Also dieses irgendwie, du heiratest, bleibst ewig zusammen und dann ist alles gut.
Ja.
Es kann genauso spannend sein.
Ja.
Es ist spannend, es ist schön.
Und Ihre Familie ist ein wunderbares Beispiel. Ich sollte eigentlich jeder Saison mindestens eine Folge mit Ihnen aufnehmen, weil Sie genau das leben, was meine Idee ist vom Podcast. Ich weiß, das geht nicht bei allen, aber es ist eine schöne Inspiration, die Sie da mitgeben. Und ich werde alle drei Folgen werden nacheinander erscheinen, sodass man die verschiedenen Sichtweisen oder Erlebnisse sich anhören kann. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das schöne Gespräch.
Danke auch. Möge es viele Leute inspirieren, was Ähnliches zu wagen. Und wenn Wut kommt, dann geht die Wut raus. Aber nachher kann es wieder fließen und dann wird es wieder ruhiger und schön.
Dankeschön. Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Wenn Ihnen und euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren und liken überall, wo es Podcasts gibt. Und wer mag, kann mir gern schreiben an info@familiebleiben.de oder über Social Media mit Themenvorschlägen und Fragen. Dankeschön. Familie Bleiben ist eine nachhaltige Produktion von Spatz in der Hand. Ausführender Produzent Marc-Tort Bielefeld, Redaktion Isabel Lütkehaus.